Ein Glaube, der im Leben der Gemeinde Gestalt gewinnt. So habe ich die Predigt überschrieben, den Gedanken, den ich aus dem 1. Thessalonicher Brief Kapitel 5 so herausgelesen habe. 1. Thessalonicher 5, die Verse 12 bis 24. Ich lese uns den Predigtext. Geschwister, wir bitten euch, die anzuerkennen, denen der Herr die Verantwortung für eure Gemeinde übertragen hat. Und die mit unermüdlichem Einsatz unter euch tätig sind und euch mit seelsorgerlichem Rat zur Seite stehen. Ihr könnt ihnen für das, was sie tun, nicht genug Achtung und Liebe entgegenbringen. Haltet Frieden untereinander. Weiter bitten wir euch, Geschwister, weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen. Ermutigt die, denen es an Selbstvertrauen fehlt. Helft den Schwachen, habt mit allen Geduld, achtet darauf, dass keiner Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr mit allen Kräften und bei jeder Gelegenheit einander und auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg, sondern prüft alles. Was gut ist, das nehmt an. Aber was böse ist, darauf lasst euch nicht ein, in welcher Gestalt auch immer es an euch herantritt. Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Der, der euch beruft, ist treu, er wird euch ans Ziel bringen. Soweit der Predigttext für den heutigen Tag. Wissen Sie, wisst ihr noch, was in den letzten 9 Wochen bei euch passiert ist? Denkt mal zurück. Was ist in den letzten 9 Wochen geschehen? Was ist passiert? Also ziemlich genau vor 9 Wochen habe ich meine 2. Impfung bekommen. Irgendwie ist mir das hängen geblieben in diesen Zeiten. Vor 7 Wochen habe ich eine neue Stelle angefangen, nämlich in Hommershausen und Mornshausen, neben Dautfer auch als Gemeindepastor zu sein. Zwischendrin eine Woche Urlaub und meinem Kieferchirurgen habe ich 2 Zähne liegen gelassen. Einiges passiert, so könnte man sagen, oder? Wie war das bei Ihnen, bei euch, so in den letzten 9 Wochen? Warum hänge ich eigentlich bei diesen 9 Wochen so herum? Was hat das mit dem Predigttext zu tun? Wenn man sich diesen Brief anschaut, so muss man wissen, dass diese Gemeindegründung etwas ganz Besonderes war. Man geht davon aus, dass dieser Gründungsaufenthalt des Paulus nicht weniger als 6 und nicht länger als 12 Wochen gedauert hat. Deswegen mal den Mittelwert, 9 Wochen. In 9 Wochen ist er in die Stadt gekommen, hat gepredigt, Menschen zum Glauben geführt, hat eine Gemeinde gegründet, hat Leitung eingesetzt, hat verschiedene Dinge auf den Weg gebracht und musste dann unter sehr dramatischen Umständen, wir können das in der Apostelgeschichte nachlesen, unter ganz dramatischen Umständen die Stadt verlassen. Aufruhr mit allem drum und dran. Und die Gemeinde, eine, so würden wir es heute sagen, ganz bunte Truppe. Menschen, die einen jüdischen Hintergrund haben und Menschen, die einen heidnischen Hintergrund haben, und die kommen nun zusammen und sollen nun zusammenfinden. Alles andere als einfach, so wissen wir aus vielen anderen Stellen im Neuen Testament. Man kann sich vorstellen, das Ganze hat den Hauch des Provisorischen an sich. Paulus ist in großer Sorge, ob das, was angefangen hat, auch einen guten Fortgang nimmt. Der Brief, eine unmittelbare Reaktion auf diese Situation, dass Paulus unmittelbar noch einmal eingreifen möchte und sich dieser Gemeinde zuwenden möchte. Er sendet einen Mitarbeiter, weil er in Sorge ist, ob das, was begonnen hat, tatsächlich gut wird. weiterbauen, ordnen. So können wir es sagen. Und der Brief selbst lässt erkennen, an einer Stelle gibt es so eine merkwürdige Aussage, dass Paulus sagt, es fehlt euch an eurem Glauben noch etwas. Kapitel 3, Vers 10. Offensichtlich sind die Grundlagen noch nicht ganz klar. Praktische Fragen sind zu klären. Das Zusammenleben ist zu ordnen. Am letzten Sonntag haben wir etwas darüber gehört, dass der Tod eines oder mehrerer Gemeindeglieder für eine ganz heftige Unruhe gesorgt haben, weil welche gedacht haben, was passiert denn jetzt im Blick auf die Wiederkunft Jesu Christi? Gibt es welche, die Vor- und welche, die Nachteile haben? Wie sollen wir das verstehen? Dieser Brief hat den Charakter eines Erste-Hilfe-Schreibens. Mal so ganz grundlegende Dinge, wichtige Punkte zu klären. Und am Ende, das sind die Verse, die wir gerade gehört haben, haben wir so den Eindruck, dass jetzt nochmal eins aufs andere folgt, nochmal ein Satz auf das andere, ein Befehl, nochmal Aufgaben, Hinweise, das ist zu tun, lass das, mach dieses, unterlass jenes. Man hat den Eindruck, das ist richtig gedrängt, hohe Eindringlichkeit, die wir hier nachlesen können. Diese sprachliche Dichte macht es uns, so denke ich, heute durchaus schwer, den ursprünglichen Sinn zu erfassen, zumal Paulus auf Dinge anspielt, die den Hörern sehr wohl bewusst waren, weil es erst kurz vergangen war, uns heute aber so nicht mehr vor Augen stehen können. So bleibt uns nur der Versuch, auch heute Morgen einige wenige grundlegende Gedanken nachzuzeichnen, wohlwissend, dass es nur eine Auswahl ist. Und was ist das grundlegende Anliegen? Ich habe es jedenfalls versucht, in dieser Überschrift einfach mal zu formulieren. Glaube, der in der Gemeinde Gestalt gewinnt. Das ist das Anliegen, das Grundanliegen des Paulus, hier aber auch in allen anderen seinen Briefen. Dass der Glaube an Jesus Christus eine Außenseite hat. Dass er sichtbar wird. Gestalt gewinnt. Für Außenstehende identifizierbar wird. Heute ist man schnell mit dem Einwand bei der Hand und sagt, wird damit Glaube ablesbar oder geradezu messbar? Etwas, was einzufordern ist. Ich vermute mal, Paulus und die Menschen damals hätten den Kopf über eine solche Frage geschüttelt, weil es für sie so unmittelbar klar ist, dass die Veränderung, die Gott in einem Menschen bewirkt, auch nicht nur im Inneren bleibt, sondern auch nach außen wächst, ganz konkrete Folgen hat. Ganz praktische Fragen. Sichtbar wird. Und man hat den Eindruck, dass Paulus hier zunächst einmal an die Konsequenzen in der Gemeinde denkt. Die Frage, gesellschaftliche Konsequenzen sind hier nicht unmittelbar zu erkennen, sondern nur mittelbar zu erschließen. Das ist in anderen Briefen anders, wo mehr Zeit ist, wo man tiefer noch einmal nachdenken kann, noch einmal grundsätzlicher nachdenken kann. Hier geht es darum, um die Frage, wie geht ihr miteinander um? Und ich möchte drei Punkte herausgreifen. Ein erstes. Geht achtsam miteinander um im Blick auf die Leitung und die Leitung in der Gemeinde. Achtsamer Umgang der Leitung und mit der Leitung in der Gemeinde. Als erstes spricht Paulus in Vers 12, 13 und 14 ist das so das Thema Leitung in der Gemeinde an. Für mich ist interessant vor allen Dingen, was da nicht steht. Paulus kennt verschiedene Ämter. Paulus kennt zum Beispiel Diakone, er kennt Presbyter, also Älteste, er kennt das, was Luther da mit Bischöfen übersetzt hat, Vorsteher. All das wird hier nicht erwähnt. Paulus kennt solche Ämter, hier erwähnt er sie nicht. Sondern er beschreibt nicht irgendwelche Funktionen, sondern er beschreibt das Verhalten. Er beschreibt Tätigkeiten derjenigen, die bestimmte Aufgaben übernommen haben. Und er wendet sich zunächst an die Leitung. Die Leitung, das sind solche Menschen, die sich abmühen, so heißt es wörtlich da. Die sich Mühe geben. Die eine Last damit, das ist tatsächlich damit gemeint, eine Last damit haben. So zu verstehen, wie es den Anschein hat. Leitung ist eine mühevolle Aufgabe. Damit hat man seine Liebe, Mühe und Not. So sagt man es ja heute. Es ist nicht so, dass es damit unmittelbar verbunden sein muss und immer damit so verbunden sein muss. Aber Paulus beschreibt es hier so, dass das mit verbunden sein kann. Leitung sind diejenigen, die sich reinhängen. Die auch diese Aufgaben als Last und auch als Belastung empfinden und empfinden können. Es ist der Zeitaufwand. Zeitaufwand, das heißt, man setzt sich ein, man investiert Lebenszeit in diese Aufgaben. Man ist aber auch mit dem Erleben von Menschen beschäftigt, mit den Schicksalen von Menschen. Man geht hin, man hört zu. Und hört sich das an, wie Menschen leben und was sie erleben und manchmal auch erleiden. Es mit auf ihre Schulter nehmen. Leitung sind solche Menschen, die das, was andere belastet, mit auf ihre Schulter nehmen. Leitung sind solche, und er nennt ein zweites Stichwort, sind die, die vorangehen oder voranstehen. Das heißt, solche, die Entscheidungen vorbereiten, die die Richtung vorgeben, die sagen, in diese Richtung geht es. Entscheidungen vorbereiten. Die dritte Aufgabe, die hier Paulus ganz kurz nennt, gibt Luther mit Ermahnen wieder. Die neue Genfer Übersetzung, mit seelsorgerlichem Rat den Menschen zur Seite stehen. Wir könnten heute sagen, es geht darum, mit Menschen im Gespräch zu sein. Menschen in Veränderungsprozessen ihres Lebens zu begleiten. Ihnen helfen diese Transformationsprozesse, so ein Lieblingsbegriff heutzutage, Veränderungsprozesse in ihrem Leben zu begleiten und ihnen zu helfen, sie zu meistern. Leitung sind solche, die sich abmühen. Solche, die vorangehen. Solche, die mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ich hoffe nicht, dass jemand aus den Gemeindeleitungskreisen heute hier ist und sagt, das hättest du mir mal vorher sagen sollen. Dann hätte ich das vielleicht diese Aufgabe nicht übernommen. Es kommt noch etwas hinzu. Im Grundtext ist es so formuliert, dass es eine andauernde Aufgabe ist. Oder ein immer wiederkehrendes Geschehen. Noch einmal, Paulus nennt nicht Ämter oder Funktionen. Er beschreibt Handlungen. Und er beschreibt auf der anderen Seite diejenigen, die davon betroffen sind, dass sie das zu respektieren haben, wobei respektieren schon fast zu wenig ist. Sie sollen es achten, sie sollen es anerkennen. Paulus sagt, es ist ein wechselseitiges Geschehen. Diejenigen, die Leitung ausüben und die, die Leitung erfahren. Beides gehört zusammen und beides ist aufeinander bezogen. Es kommt schon gleich die Reaktion von oben. Ich hoffe nicht, dass es gleich vorbei ist. Paulus sagt, ein wechselseitiges Geschehen. Und wenn wir sagen, Glaube, der in der Gemeinde Gestalt gewinnt, zeigt sich vor allen Dingen das, die Frage, wie geht man in der Gemeinde miteinander um? Wie geht Leitung mit Gemeindegliedern, wie gehen Gemeindeglieder mit ihrer Leitung um? Und ich brauche keine große Fantasie, um zu sagen, dass in der Vergangenheit manches passiert ist, was eher an Streit, an Leid, ein Miteinander, ein Übereinanderreden statt Miteinanderreden erinnert. Jeder kann an dieser Stelle seine eigenen Erfahrungen sicherlich eintragen. Man braucht auch keine Fantasie, um zu sehen, dass es Herausforderungen in der Gegenwart sind und auch in der Zukunft sein werden. Und dass es Bereiche gibt, in denen manches nicht gelingen wird. Das, was Paulus hier zu sagen hat, hat grundlegende Bedeutung. Er bittet aber darum. Geht so miteinander um. Es ist eine Bitte, die Paulus ausrichtet mit geradezu ausgestreckter Hand. Geht bitte so miteinander um, dass der Glaube gerade in diesem Miteinander Gestalt gewinnt. Dass Menschen daran sehen können, was ihr für eine Art von Menschen seid. Oder anders ausgedrückt, dass das Evangelium im Miteinander von Leitung und Gemeinde sichtbar wird. Was für eine Herausforderung. Anerkennen, die Leitung ausüben, weil sie eine anspruchsvolle Aufgabe haben. Anerkennung aber auch diejenigen, die geleitet werden, dass sie mitgenommen, begleitet werden wollen. Ein zweites. Es geht um die Sorge darum, dass alle ans Ziel kommen. Habt ihr noch den Anfang im Kopf mit den 9 Wochen? Eine relativ kurze Spanne zwischen Gemeindegründung und dem, was Paulus hier schreibt. Kurze Zeiten. Und trotzdem berichtet Paulus davon, dass offensichtlich hier sehr unterschiedliche Menschen in der Gemeinde zusammengekommen sind. Das hat sich nicht über Jahre hinaus ausgebildet, sondern ist unmittelbar sofort mitgegeben. Menschen, die ein ungeordnetes Leben führen. Ich vermute, Paulus hat nicht an mein Arbeitszimmer zu Hause gedacht, das von einer solchen kreativen Unordnung geprägt ist, sondern er meint etwas anderes. Es sind diejenigen zunächst einmal, die aus einer überspannten Naherwartung heraus ihr normales Leben nicht auf die Reihe kriegen wollen. Die normalen Dinge, den Alltag, das Alltägliche einfach vernachlässigen, weil sie sagen, das hat jetzt einfach mal keine Zeit. Ich kümmere mich um wichtigere Dinge. Paulus sagt nein. Der ganz normale Alltag, der ganz normale Wahnsinn, das ist eure Aufgabe, wo ihr euch einzubringen habt. Da gibt es andere, die den Mut verloren haben. Noch einmal, nach wenigen Wochen gibt es welche, die haben den Mut verloren. Die alles nur noch in dunklen Farben zeichnen und nur noch das Negative sehen. Und dann gibt es eine Gruppe von Menschen, die einfach nur schwach sind, so sagt es Paulus. Schwach sind, das heißt, dass ihnen der Glaube über den Kopf zu wachsen droht. Dass sie nicht mehr den Eindruck haben, sie könnten es schaffen, sie könnten es normal leben. Wie recht, wenn wir sagen, die starr vor Schreck sind. Bewegungsunfähig. Unfähig, noch weitere Schritte zu tun, sondern einfach nur starr stehen bleiben und sagen, so habe ich mir das aber jetzt nicht gedacht. Ich komme nicht mehr weiter. Mit all denen, so sagt Paulus, habt Geduld. Habt mit ihnen Langmut, seid geduldig. Wenn wir nach dem Verbindenden dieser Aufforderung suchen, dann geht es darum, dass Paulus die Sorge hat, dass irgendjemand auf dem Wege stehen bleiben könnte, zurückbleiben könnte. Paulus ist es wichtig, dass möglichst alle mitgenommen werden und noch alle ans Ziel kommen. Es gibt keinen Schwund. Wo man sagen könnte, na gut, bei 150 ist es egal, ob einer mehr oder eine weniger da ankommt, Hauptsache die allermeisten kommen an. Nein, alle mit einschließen. Die Schwachen, die Kleinmütigen, die Kleingläubigen. Es ist ein einschließender, kein ausschließender Glaube. Er schließt die ein, die unordentlich sind, die manches missverstehen. Menschen, die keine Kraft haben. Und Menschen, die starr sind. Was mir auffällt, ist, dass Paulus nicht sagt, macht aus allen Schwachen Starke. Sagt er überhaupt nicht. Geht mit ihnen. Bleibt bei ihnen. Habt Langmut mit ihnen. Und wenn sie über Wochen, Monate, vielleicht auch bis an ihr Lebensende schwach sind und schwach bleiben, sie sind es wert, dass sie mit eingeschlossen werden. Nicht der Schnellste, nicht der Stärkste gibt das Tempo vor. Glaube, der Gestalt gewinnt, und zwar so, dass man miteinander umgeht Dass man Menschen nachgeht, dass man sie mit einschließt. Und vor allen Dingen, dass das Gesetz von Tat und Vergeltung durchbrochen wird. Kennzeichen einer Gemeinde ist, dass ein Neuanfang möglich ist. Immer und immer wieder. Wenn ich mir das so vor Augen halte, merke ich, dass ich diese Sätze des Paulus langsam durchbuchstabieren muss, Satz für Satz, Wort für Wort. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass gerade am Schluss dieses Briefes mir fast bei jedem Satz der Atem stoppt. Weil ich damit konkrete Situationen verbinden kann. Vielleicht sogar Menschen, konkrete Menschen vor Augen habe, von denen ich den Eindruck habe, auch mit denen langmütig sein. Die mir so tierisch auf den Geist gehen, die immer und immer wieder dasselbe vorbringen, auch mit denen noch Langmut, Geduld haben. Manch einer sagt, es muss auch mal ein Schlussstrich gezogen werden. Dem stimme ich zu. Nur was ist das Fatale beim Schlussstrich? Ein Schlussstrich kann erst am Schluss gezogen werden. Und wer sagt mir, dass jetzt schon Schluss ist? Manchmal ist es einfach nur dadurch geprägt, dass ich keinen Bock mehr habe. Dass ich keine Lust mehr habe, dass ich keine Geduld mehr habe. Seht zu. Glaube, der im Leben der Gemeinde Gestalt gewinnt. Es ist die Sorge, dass alle dabei bleiben. Danke für die Zustimmung. Gemeinde ist der Ort, wo um Menschen gerungen wird und nicht über sie zu Gericht gesessen wird. Das ist der Unterschied. Ein letztes. Achtet darauf, was der Geist euch zu sagen hat. Wer das Wirken des Paulus aus seinen Briefen, aus der Apostelgeschichte nachzeichnet, stellt fest, dass für ihn der Heilige Geist an ganz vielen Stellen eine besondere Stellung hat. Wir haben vorhin Worte aus Römer 12 gehört, die ganz starke Parallelen dieser Aussagen zu unserem Abschnitt hier aufweisen. Und Römer 12 ist einer der zentralen Texte für die Gnadengaben bzw. für die Gaben des Heiligen Geistes. Paulus erlebt bei seinem Wirken und in den Gemeinden, dass der Heilige Geist ganz unterschiedlich wirkt, ganz unterschiedliche Ausdrucksformen findet. Nicht nur, aber manchmal eben auch, dass es zur Sprachenrede kommt, dass es Krankenheilung gibt und das ist hier offensichtlich die Rede, dass es prophetische Rede gibt. Paulus duldet es nicht nur, sondern schätzt es wert. Weil es eben Wirken des Geistes ist. Deshalb sagt er hier, behindert dieses Wirken nicht. Andere übersetzen, dämpft nicht, löscht ihn nicht aus, behindert, steht dem nicht entgegen. Nicht aus falsch verstandener Vorsicht das Wirken des Geistes behindern. Das Neue Testament beschreibt das Wirken des Geistes immer so, dass es um Christus und seine Erlösung geht. Er steht in dem Mittelpunkt. Das ist eines der Erkennungsmerkmale Wirken des Geistes. Paulus hier erwähnt hier prophetische Rede. Vielleicht könnten wir es so am besten wiedergeben. Es ist Gottes deutende Wort in eine ganz aktuelle Situation. Was hat Gott zu mir, zu uns, in unserer aktuellen Situation zu sagen? Aus der Sicht Gottes die aktuelle Situation beleuchten. Aus Gottes Sicht wäre jetzt Folgendes zu tun. Das wäre eine prophetische Aussage. Oder wir sollten folgende Punkte jetzt als Gemeinde oder als Einzelne angehen. Das ist jetzt dran. Wäre prophetische Rede. Gerade in schwierigen, herausfordernden Situationen kommt es vor, dass solche Stimmen laut werden. Vielleicht kennen Sie das, kennt ihr das? Gott hat mir folgende Sicht gegeben. Er hat mir Folgendes aufs Herz gelegt. Das müsste jetzt unbedingt angegangen werden, denn das ist dran. Paulus bestreitet das nicht. Ja, so kann der Geist wirken. Er stellt das nicht grundsätzlich in Frage, sondern sagt schlicht und ergreifend, prüft es. Schaut euch das an. Prüft es und dann tut das Gute und wenn es nicht richtig ist, dann lasst es. Böses oder Falsches, so hat es hier. Vielleicht ist es eine falsche Prophetie. Lasst es dann. Prüft es, das heißt, überlegt, denkt nach, entwickelt Kriterien, betet, lest Gottes Wort dazu, um zu überlegen, ob das wirklich dran ist. Nicht einfach, aber einfach notwendig. Wir sind herausgefordert, und das ist das, was Paulus hier sagt, auf das Wirken des Geistes zu achten. Leben in herausfordernde Zeiten. Werden wir zukunftsfähig werden? Werden wir zukunftsfähig sein? Werden wir relevant für unsere Gesellschaft sein können? Gibt es freie evangelische Gemeinden auch in 30 Jahren? Ja, aber hier? An unserem Ort? Was ist zu tun? Gehen wir davon aus, dass Gott durch seinen Geist auch heute zu uns redet, dass er Menschen anspricht, dass er ihnen gute Ideen, richtige Ideen gibt? Es wird vielleicht manches Komische herauskommen, wo wir sagen müssen, nein, das stimmt nicht. Aber vielleicht gibt es wirklich hier und da das Wirken des Geistes, was wir anzunehmen haben und zu prüfen haben. Achtet darauf, was der Herr durch seinen Geist zu sagen hat. Bittet um solche prophetischen Worte, die wir prüfen können, ob wir es tun oder lassen sollen. Bitte um das Wirken des Geistes, der uns belebt und neuen Mut schenkt. Wenn ich diese Punkte so überblicke, stelle ich fest, dass jede dieser Aussagen uns enorm herausfordert. Der achtsame Umgang der Leitung und mit der Leitung in der Gemeinde. Die Sorge darum, dass alle ans Ziel kommen oder darauf zu achten, was der Geist uns zu sagen hat. Wer den Predigttext aufmerksam verfolgt, würde mir vorsagen, warum hast du eigentlich die Verse 16 bis 18 jetzt ausgelassen? Eigentlich habe ich sie nicht ausgelassen. Ich lese sie noch einmal, um deutlich zu machen, was Paulus ist. Freut euch, was immer auch geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Diese Verse sind für mich wie eine Art Dreh- und Angelpunkt. Bei all dem, was wir gerade gehört haben, an Ermahnungen, an Zurechtweisungen, an Aufforderungen, die der Apostel Paulus gibt. Aber sie haben ihre Basis, sie haben ihren Dreh- und Angelpunkt, sie haben ihren Fixpunkt darin, nämlich in der Anbindung an Jesus Christus. Wenn wir auf die Herausforderung schauen, kann uns Angst und Bange werden. Ja, das stimmt. Aber das kann und will nicht die Absicht des Apostels sein. Er spricht von Freude, er spricht von Dank, er spricht von Gebet, weil er weiß, dass nur in der Anbindung an Christus tatsächlich auch das geschehen kann. Das Handeln Gottes geht immer unserem Handeln voraus. Und wenn wir uns nachher den Segen Gottes zusprechen, dann merken wir, wie Paulus genau diese Worte bewusst am Ende dieses Briefes wählt. Weil es genau darum geht, der Zuspruch, dass unser Herr mitgeht, dass er uns begleitet in den Herausforderungen, in denen wir als Gemeinde, als Einzelne stehen. Er wird uns ans Ziel bringen. Das ist die ganz große Zusage, die Paulus an diesem Wort, an diesem Ort am Ende des Briefes wählt. Sind es einfach nur wenige Imperative, wenige Befehle, die Paulus am Ende gibt? Ich denke, nein. Es geht um ganz Grundsätzliches. Paulus ermuntert und ermahnt dazu, dass der Glaube Gestalt gewinnt. Heute wie damals. Dass er sichtbar wird. Dass Menschen an uns wahrnehmen, das ist schon ein besonderes Völkchen, diese Frommen. Die machen manchmal genauso viel Mist wie wir. Aber sie haben ihre Mitte in Christus. Sie gehen anders miteinander um. Sie achten einander und strecken die Hand aus zur Vergebung. Das macht sie aus. Amen.